Wo ist Gott? Habe ich Predigt übertitelt. Aber vor allem auch, wo ist Gott im Leiden? Um das geht es. Ich weiss nicht, wer die letzten paar Episoden von The Chosen geschaut hat. Und der Simon Petrus ist nicht wirklich, er ist nicht wirklich gut unterwegs. Er ist verwirrt, er kommt nicht mehr raus. Und die Szene, die wir jetzt anschauen, ist aus der Staffel 3, Episode 7. Ein kurzer Ausschnitt von der Chosen.
Hör zu. Tut mir leid, das war zu viel. Ich würde auch nicht wollen, dass mir jemand übel nimmt, eine Frau zu haben. Simon? Hey, Simon! Hey, das war nicht so gemeint. Simon, was ist denn? Ist alles gut? Simon?
Ich hatte Vertrauen zu Jesus.
Ja, natürlich. Warte, hatte?
Dass es eben gut gehen würde und sie sicher ist, während wir weg sind. Ich hatte keine Ahnung. Aber bevor wir zu unseren Missionen losgezogen sind, wurde sie schwanger. Und als wir weg waren...
Oh nein, 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 nein. Das tut mir sehr leid, Bruder.
Und dann wäre sie fast auch noch mit unserem Kind gestorben. Und der Arzt hat gesagt, sie könne vielleicht nie wieder ein.
Also nein, im Himmel. Wieso hast du denn nichts gesagt?
Weil ich wütend bin, ja, ich bin so zornig. Er ist der, der er behauptet zu sein. Ich vermute es nicht, ich weiß es. Er ist der Erste und der Letzte. Er kann alles tun. Wie konnte er so etwas zulassen?
Wow, so darfst du nicht denken.
So was für Eden, so etwas für mich. Gehen wir weiter.
Man wird nicht verschont, Simon. Er meinte doch, dass in dieser Welt weiter Knochen brechen und weiter Herzen brechen. Aber er schafft einen Weg für die Menschen in ein besseres Königreich.
Er heilt irgendwelche Fremden, während ich alles für ihn aufgegeben habe.
Das bedeutet aber nicht, dass dein Leben perfekt sein wird. Er sagt sogar das komplette Gegenteil.
Ich will nicht weiter darüber sprechen. Das Leben war viel einfacher, als wir Fischer waren.
Sie hätte das Kind auch verlieren können, wärst du noch Fischer, Simon. Wir hätten nur niemanden, der für uns da ist.
Er hätte es verhindern können und das hat er nicht.
Manchmal ist das Leiden ganz persönlich. Manchmal trifft es einem ganz persönlich. Ich bohre Brunnen in Tansania und kannst zum nächsten Slide gehen. Jeden Tag sterben 1300 Kinder unter 5, weil sie dreckiges Wasser trinken. Jeden Tag. Das sind etwa 2 ab aus 380, die jeden Tag absterben. Abstürzen und Kinder sterben wegen dreckigem Wasser, das sie trinken. Hamas hat Israel angegriffen, 1200 Tote und 4500 Verletzte an einem Tag. Oder dann seitdem 35'000 Tote und 79'000 Verletzte auf der anderen Seite. Es gibt Krieg in Russland. Man schätzt grob 250'000 bis 350'000 Verletzte auf der russischen Seite und sehr wahrscheinlich ähnlich viel auf der ukrainischen Seite. 500'000 Menschen verletzt oder gestorben. Aber krasseste Beispiel ist im letzten Jahrhundert passiert. Nazis sagt man, haben 17 Millionen Menschen umgebracht. Wo ist da Gott? Der Roland Hartmeier, mein Schwager, hat auch viel Leid erfahren. Er hat vor 15 Jahren ein Burnout gehabt. Er war Pfarrer in der FEG Kloten, hat auch wie der Simon alles für Jesus gemacht und ein Burnout und kann jetzt noch irgendwie eine Stunde pro Tag arbeiten. Er hat das Buch geschrieben, «Du bist da in meinem Schmerz». Und das Buch schenke ich jedem von euch, der gerne das Thema vertiefen will, könnt nachher auf mich zukommen und ich tue euch gerne ein signiertes Buch von ihm organisieren. Es geht bei mir dann vor allem ums Kapitel 12. Können wir überhaupt noch an einen Gott glauben? Ist es noch möglich? Er schreibt, die Frage, ob es angesichts des Übels in der Welt moralisch vertretbar ist, an einen allmächtigen Gott zu glauben, ist eine berechtigte Frage. Sie spielt in progressiven Debatten eine wichtige Rolle. Manche, die den Glauben hinter sich lassen, tun es, weil sie keine befriedigende Antwort darauf finden. Sie wollen nicht länger an einen Gott glauben, der das Übel in der Welt zulässt. Die Frage ist aber nicht neu. Sehr wahrscheinlich der Epikur, 341 bis 271 vor Christus, hat das Zitat das gesagt. Ist Gott willens, aber nicht fähig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Ist er fähig, aber nicht willig, Übel zu verhindern, dann ist er nicht allgütig. Ist er jedoch sowohl fähig als auch willens, Übel zu verhindern, dann dürfte es in der Welt kein Übel geben. Ganz eine einfache Aussage. Theodizee ist das Problem. Ist Gott allmächtig? Oder vielleicht doch nicht? Ist Gott nicht allgütig? Oder warum gibt es auf dieser Welt Übel? Es gibt drei Arten von Übel, kann man sagen, sagt Wilhelm Leibniz. Malum morale, also der Nachbar, der das Füdli anstreckt. Dann gibt es aber auch noch das Malum physicum, Naturkatastrophen, Krankheiten, kann niemand etwas dafür. Und man sagt das Malum metaphysicum, die Schöpfung ist gefallen. Jetzt gehen wir in die Bibel. Biblische Autoren hatten irgendwie kein Problem mit dem Leiden. Der Paulus schreibt, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt ist, bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also, für den Paulus voll okay. Leiden, voll okay. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Der Jakobus schreibt im Jakobus 1, Vers 2 bis 3. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Oder der Hiob in der krassen Leidensgeschichte sagt, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Die biblischen Autoren akzeptieren das Leiden. Jetzt, wow, was lehrt Jesus über das Leiden? Was sagt Jesus über das Leiden? Wenn man die Evangelien liest und beobachtet, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, wird deutlich, dass er bei ihnen vor allem eins will. Glauben und Vertrauen wecken. Ich weiss nicht, wer schon die Episode 8 geschaut hat, wer schon vorausgegangen ist, ein bisschen weitergegangen ist. Ich empfehle die sehr. Der Simon macht dort einen Glaubensschritt. Er geht aufs Wasser. Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegen und der Petrus fragt, ja, wenn du das kannst und willst, dass ich auch komme, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Das ist das, was Jesus will. Vertrauen von uns. Obwohl die Jünger die Frage sicher interessiert hat, warum es Leiden gibt, hat Jesus keine Leidenstheorie gemacht. Das Einzige, was er gesagt hat, Jesus hat sich ausdrücklich geweigert, Leiden als göttliche Strafe für bestimmte Sünden zu bezeichnen. Jesus hat wollen, dass seine Jünger ihm Vertrauen lernen. Glaubenshelden in der Bibel. Fast alle Glaubenshelden haben eine Leidenszeit hinter sich gehabt. Der Abraham, der Josef, der David, bis er König geworden ist, hat er gelitten. Der Jeremia, der Daniel, aber auch der Petrus. Die Menschen haben ihr Leiden nicht nur angenommen, sondern ihr Leben ist durch das Leiden gestaltet worden. In der Wüste, wo auch immer. Und so sind sie zu ihrer wahren Grösse gekommen. Also Glaubenshelden, die biblischen Autoren und auch Jesus akzeptieren das Leiden als Teil des Lebens. Wir können dann auch weiter in die Nähe kommen. Zum Beispiel der Luther war krank. Der Blaise Pascal hat gelebt von 1623 bis 1662. Also er ist nicht einmal 40 geworden. Er war die ganze Zeit von seinem Leben krank. Er hat gesagt oder gebetet, ich möchte dich weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod bitten, aber ich möchte dich bitten über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und über meinen Tod so zu verfügen, dass du dadurch geehrt wirst. Ich weiß nicht, ob es besser für mich wäre, gesund oder krank, arm oder reich oder irgendetwas auf der Welt zu sein. Diese Einsicht übersteigt die Vernunft von Menschen und Engeln. Sie versteckt sich unter den all den Geheimnissen deiner göttlichen Vorsehung, die ich bewundere, aber nicht zu ergründen wage. Bis ins 17. Jahrhundert hat das Leiden einfach dazugehört. Es war ein Teil vom Leben. Aber jetzt stehen wir niemand anders. Theologin Dorothee Sölle, 1929 bis 2003, also modern, hat die Kritik an der biblischen Jenseitsvorstellung auf den Punkt gebracht. Der Gott, der Leid verursacht, kann nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass er das Leid später wieder aufhebt. Kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. In dieser Welt bewegen wir uns. Wir können das Leiden nicht akzeptieren. Wir wollen das Leiden nicht akzeptieren. Ist das ein gerechter Gott, dass, weil ich in der Schweiz auf die Welt gekommen bin, habe ich alle Privilegien? Das Kind, das in Tansania auf die Welt kommt, hat die nicht. Ist es gerecht, dass Gott den Unterschied zulässt? Eigentlich wollte ich jetzt das Kapitel aus dem Kapitel 12 vorlesen. Aber das überlasse ich euch. Ich habe am Donnerstag in der Nacht, am Freitagmorgen, hatte ich einen Traum gehabt. Und bei dem Traum bin ich bei alten Leuten aus unserer Gemeinde, das sind zwar nicht ihr gewesen, ich weiss nicht, ich bin bei einem Divisionär gewesen, wer auch immer das könnte gewesen sein. Ich bin bei einem Divisionär gewesen und seiner Frau im Traum. Und der hat Prostatakrebs. Er leidet und seine Frau leidet, weil er leidet. Das habe ich so geträumt. Und dann habe ich ganz viele ältere Leute gesehen, die leiden. Und dann kommen noch die Kinder in Afrika dazu, die nichts dafür können. Und keine Religion bietet für das eine gute Antwort. Ist es eine Lösung, wenn man an keinen Gott glaubt? Wenn man diese Ungerechtigkeit hat, ist es Schicksal. Einfach Schicksal. Das glaube ich nicht. Ich finde, das Christentum bietet eine mega schöne Antwort auf das. Ich lese aus der Bibel. Und zwar aus der Offenbarung. Offenbarung 20. Der Titel ist Das letzte Gericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die in großen und die kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, und die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das erste Mal wird auf dieser Erde Gerechtigkeit passieren. Das erste Mal wird klar sein, dass auch für die Kinder in Afrika Gerechtigkeit passiert. Gott wird gerecht richten. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Verlangen, dass Gott auf dieser Erde Gerechtigkeit schenkt. Und dann geht es weiter. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Punkt. Gott wird gerecht richten. Und dann gibt es eine Welt, die mega gut ist. Es wird kein Leiden mehr geben. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Das Übel in dieser Welt ist besiegt. Das ist unsere Hoffnung. Gott wird gerecht sein. Und er wird einen mega guten Himmel und eine mega gute Erde schaffen. Vielleicht haben das im Ausschnitt mitbekommen. Gott verspricht noch etwas mehr. Gott verspricht noch etwas mehr. Ich lese die letzten Seiten aus dem Buch von Roland und nachher noch aus der Bibel. Die bleierne Schwere der alten, verwundeten Welt wird nicht mehr an uns hängen. Unsere Leiber werden tanzen dürfen und das Lachen der Erlösten wird die neue Welt erfüllen. Wir werden in einer Welt leben, wo Schatten nicht mehr sind und auch niemals wiederkehren werden. Dann werden wir zurückblicken und wissen, er war immer da in unserem Schmerz. Er hat uns keinen Augenblick verlassen. Ich lese den Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen mich und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Gott richtet gerecht. Sein neuer Himmel und seine neue Erde sind ohne Leiden und Schmerz. Und er begleitet uns jeden Tag in unserem Leben. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns hilfst, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und ich danke dir, dass du uns Hoffnung geben kannst, dass du gerecht wirst richten und dass Gerechtigkeit passiert. Einmal auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass du den Himmel und die Erde neu machst und dass es kein Leiden und kein Schmerz mehr wird geben. Amen.